Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Einen schönen guten Vormittag wünsche ich Ihnen, meine Damen und Herren, sehr geehrtes Publikum. Wir sind froh, dass Sie gekommen sind und ich möchte Ihnen gleich kurz Jana Juranjova vorstellen. Sie ist eine ausgezeichnete und anerkannte slowakische Schriftstellerin, Autorin. Sie schreibt vor allem Prosa, aber auch Theaterstücke, Rundfunkspiele. Sie schreibt für Kinder, also auch Kinder- und Jugendliteratur, ist eine bekannte Essayistin und anerkannte Journalistin. Sie hat viel hinter sich, sie hat auch etliche Preise erhalten für ihre Bücher und heute möchten wir Ihnen zwei vorstellen. Das sind jetzt zwei Bücher, die in den letzten Jahren, das heißt 2016, in deutscher Übersetzung erschienen sind. Das erste Buch, das ist ein Gesprächsbuch mit Agnes Kalina. Das Buch heißt Meine sieben Leben und Jana Juranjova hat Gespräche geführt. Wieso mit Agnes Kalina? Das möchte ich jetzt Sie bitten, dass sie es Ihnen erklärt.
Agneša Kalinová bola moja kolegyňa v Slobodnej Európe. Priatelili sme sa napriek veľkej generačnej medzere medzi nami. Bola o 33 rokov staršia, som dokonca mladšia než jej dcéra. Ale napriek tomu som z nej mala vždy pocit kamarátstva, kolegiality. A keďže ona prežila takéto krátke, dlhé, tragické 20. storočie, v podstate jej život kopíroval relief toho storočia od holokaustu cez druhú svetovú vojnu, 50. roky, normalizáciu, predtým Pražskú jar a potom emigrovala do Nemecka, tak na rozhovore s ňou som vlastne mohla popísať spolu s ňou, ako 20. storočie zasiahlo do súkromia človeka, jej aj okolo nej.
Kalina war meine Kollegin im Radio Freies Europa, wo ich gearbeitet habe. Ich bin eigentlich 33 Jahre jünger als sie gewesen, also als sie, und ich bin sogar jünger als ihre Tochter. Trotzdem habe ich immer ein Gefühl gehabt, sie ist sehr kameradschaftlich. Die Beziehung zu ihr war sehr warm und schön. Das war eine sehr schöne Zusammenarbeit. Und vor allem war sie ein Mensch, die etliche Jahrzehnte durchgelebt hat, das heißt Holocaust, den Zweiten Weltkrieg, dann auch die 60er Jahre, die Normalisierung, dann hat sie emigriert und sie hat praktisch an ihrem Leben gezeigt, wie das 20. Jahrhundert das Leben einzelner Personen oder sogar Privatsphäre betroffen hat. An ihren Schicksalen habe ich auch geschichtlich das 20. Jahrhundert mappiert. Das ist ein Relief von der Geschichte und Privatereignissen.
Dovtedy vznikali takéto veľké rozhovory alebo spomienky, väčšinou spomienky skôr mužov. Agneša odmietala písať vlastné spomienky a keď som jej ponúkla možnosť rozhovoru, tak sa potešila, pretože povedala, že ona by to sama nikdy nenapísala a že jej to vlastne pomohlo zrovnať si celý ten svoj osud. Keď sme ten rozhovor robili v roku 2012, nemyslela som si, že naozaj to bolo na poslednú chvíľu. Bohužiaľ, o dva roky na to zomrela, hoci bola dovtedy veľmi vitálna a mala som pocit, že má viac energie než ja.
Agneša Kalinová hat eigentlich über ihr Leben viel gesprochen. Diese Erinnerungen habe ich alle notiert. Wo wir zusammen gesprochen haben, habe ich immer das Gefühl gehabt, sie hat viel mehr Energie als ich. Und da wir vorher meistens Memoirbücher von Männern kennen, meistens sind das bekannte, berühmte Männer, die Memoiren schreiben, habe ich mich entschlossen, dieses Buch als Gesprächsbuch zu verfassen, weil Agnesa selber würde nie ein Memoirbuch schreiben von sich, das hat sie auch zu mir gesagt. Und sie hat aber zugestimmt, dass ich das für sie mache in dieser Form.
Možno ešte na záver, ten rozhovor sa robil veľmi dobre, jednak pretože mala skvelú pamäť. pamätala si detaily, vône, chute, všetko to, čo knižke dodá, presne tú atmosféru, že to nie je suchý rozhovor. Napriek tomu, že tam je pokryté to storočie ako cez dejné udalosti, tak sa tam vyskytuje aj veľmi veľa osôb, ktoré prechádzajú tým dejom a sú to také mikroromány rôznych postav, veľmi plasticky zobrazených cez jej rozprávanie. A ešte posledná vec, hoci mala už takmer, mala 88 rokov, keď sme to robili, nedožila sa 90-ky, chýbalo jej pár dní. Napriek tomu, že mala skvelú pamäť a veľmi dobre spolupracovala, posielala som jej potom z Bratislavy tie texty mailom. Ona úplne kompetentne do toho zasahovala, ako stará, skúsená redaktorka, nebola vôbec ješitná a dalo sa s ňou veľmi dobre spolupracovať aj na skracovaní, spresňovaní. Skrátka, bola to úplne ideálna spolupráca.
Ich habe mit Agnesha diese Gespräche geführt 2012. Sie ist leider nachher verstorben, 2 Jahre später ist sie verstorben. Ich muss sagen, sie hatte ein wunderbares Gedächtnis. Sie hat sich an Gerüche erinnert, an Gefühle, an alles. Und sie hat auch in diesem Buch außer Geschichte noch etliche Schicksale von Einzelpersonen beschrieben. Die tauchen auf und dann tauchen sie wieder auf im Buch oder auch nicht. Und das alles ist jetzt ein Buch, wo viele Schicksale stückenweise oder mosaikenweise beschrieben sind. Ich muss sagen, ich habe diese Gespräche, die ich aufgenommen habe, dann verarbeitet und an sie zurückgeschickt. Und sie hat mich immer dann angerufen oder wir haben gemailt und sie hat editorisch, also als Redakteurin, noch ein bisschen an den Texten gearbeitet. Aber das war eine perfekte Zusammenarbeit mit ihr und ich muss sagen, sie war eigentlich eine sehr professionelle Frau und so ist dieses Buch entstanden.
Takže zatiaľ toľko, možno aby ostal priestor, ak by ste sa chceli pýtať. Teraz prečítam kúsok po slovensky a potom dám slovo prekladateľke Andrei Reynolds.
Wenn Sie nachher Fragen haben, bin ich gerne bereit, sie zu beantworten. Jetzt möchte ich einige Sätze auf Slowakisch vorlesen, damit Sie den Eindruck haben, wie das auf Slowakisch klingt. Und dann gebe ich das Wort an Andrea Reynolds, die Übersetzerin, die zusammen mit Simon Gruber dieses Buch übersetzt hat.
Takže moja otázka znela, tvoja mama zaniesla do úschovy aj rodinné šperky. Vrátili sa k tebe? A Agneša odpovedala, ešte pred vojnou vyšlo celoštátne nariadenie, že Židia majú odovzdať zlato a šperky. Keď sme bývali u starej mamy na hlavnej ulici, vo vedľajšom dome bolo mesiarstvo. Patrilo istej pani Štraserovej, vdove. Mala asi 25-ročného syna, ktorý mal od kolena drevenú protézu, pretože mu vlak odrezal nohu. Neviem, či to bolo nešťastie alebo pokus o samovraždu, pretože v Prešove v 30. rokoch panovala taká psychologická nákaza, že sa gymnazisti vo vyšších triedach pre zlé vysvedčenia hádzali pod vlak. A tejto pani Štraserovej dala mama všetky šperky. Hrbu všelijakých náramkov, náušníc, krásny diamantový prsteň, hodiny slávnej značky, ktoré tiež nikto nenosil. Myslím, že to bolo dedičstvo po maminom otcovi. A tá pani Štraserová mi to všetko bezo zvyšku po vojne vrátila. Tuším, som ani nevedela, že sú u nej. Jej syn mi potom prezradil, že v tých najhorších časoch, keď sa už pri ostreľovaní mesta a pri prechode frontu chodili skrývať do pivnice, mal naše šperky uschované v tej svojej drevenej nohe.
Ich lese genau dieses Stück erstmal auf Deutsch vor und dann sage ich noch ein paar Sätze dazu. Die Frage, die Jana an Agnes Kallinger gestellt hatte, war, deine Mutter hatte auch euren Familienschmuck in Aufbewahrung gegeben. Hast du ihn zurückbekommen? Das heißt, es ist eine Szene nach dem Krieg, also als sie wieder zu Hause war. Noch vor dem Krieg gab es eine landesweite Verordnung, sagt Agnes Kallinger, dass Juden ihr Gold und ihren Schmuck abzugeben hatten. Als wir bei Großmutter in der Hauptstraße wohnten, befand sich im Nachbarhaus eine Fleischerei. Sie gehörte einer gewissen Frau Strasser, einer Witwe. Ihr Sohn, der ungefähr 25 Jahre alt war, trug eine Beinprothese bis hinauf zum Knie. Ein Zug hatte ihm das Bein abgetrennt. Ich weiß nicht, ob es ein Unglück oder ein Selbstmordversuch war, denn in Prešov herrschte in den 30er Jahren eine Art psychologische Epidemie. Gymnasiasten der höheren Klassen warfen sich vor den Zug, wenn sie ein schlechtes Zeugnis bekommen hatten. Dieser Frau Strasser hatte Mama unseren ganzen Schmuck übergeben, einen ganzen Haufen verschiedener Armreifen, Ohrringe, einen schönen Diamantenring, lauter Dinge, die sie meist gar nicht trug. Vaters goldene Taschenuhr, eine berühmte Schaffhausen, die er ebenfalls nicht trug, wohl ein Erbstück von Mamas Vater. Frau Strasser gab mir nach dem Krieg alles vollständig zurück. Soweit ich mich erinnere, wusste ich überhaupt nicht, dass der Schmuck bei ihr war. Ihr Sohn verriet mir dann, dass er unseren Schmuck in den schlimmsten Zeiten, als sich die Menschen beim Heranrücken der Front während des Beschusses der Stadt in den Kellern versteckten, in seinem Holzbein aufbewahrt hatte. So. Und ich glaube, das ist auch schon ganz typisch für dieses Buch, was mich von Anfang an fasziniert hatte. Wir haben einerseits eine Lebensgeschichte, die Geschichte eines ganzen Jahrhunderts, zum anderen unglaublich viel Humor, trotz viel Tragik. Und das ist das Paradoxe an dieser Lebensgeschichte Agnieszki Kalinas. Sie hat alles durchlebt, was man sich vorstellen kann. Holocaust, danach Stalinzeit, ein bisschen Auffrischung zwischendrin, dann wieder die Normalisierung in den 70er Jahren. Sie hat nie ihren Humor verloren und sie hat es irgendwie geschafft, alle Sachen zu überleben und ja fast unterhaltsam auch darzustellen. Dieses Buch, Jana hat schon erklärt, was Agnieszki betraf. Für mich ist dieses Buch eigentlich eine Erklärung der Geschichte Ostmitteleuropas. Wir kommen meistens bis zur Grenze Tschechien, Slowakei und dann noch ein bisschen. Aber zum Beispiel die Zusammenhänge der österreichisch-ungarischen Monarchie, die multikulturelle Besiedlung und das multikulturelle Leben in der Ostslowakei Richtung Ungarn, auch Richtung Polen, Ukraine, also alles, was in der Zwischenkriegszeit zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg noch komplett anders war. Diese Sachen verstehen wir mit Hilfe dieses Buches und ich denke, sie erklären uns einige Reaktionen auch heute und einige Sachen auch, was die Außenpolitik und auch die Innenpolitik dieser ostmitteleuropäischen Länder betrifft. Also mir ging es jetzt so, als es wieder um Flüchtlingspolitik und die Reaktion Ungarns und der Slowakei zum Beispiel ging, wenn man diese Sachen, die Frage nach Identität, nach Abgrenzung, nach verschiedenen Veränderungen dieser Fragestellung betrachtet, zum Beispiel in diesem Buch, dann kann man ein bisschen mehr nachvollziehen, was in den Köpfen der Leute, was in den Staaten los ist, also wie sich bestimmte Ängste und bestimmte Verhaltensweisen auch entwickelt haben. Dieses Buch ist auch ein sehr intensives Dokument zur Geschichte der Tschechoslowakei in verschiedenen Konstellationen. Es beschreibt Kulturgeschichte sehr intensiv, also zu Film, Literatur, auch Theater, Journalismus, auch die verschiedenen Beziehungen zwischen dem tschechischen Teil und dem slowakischen und der slowakischen Seite. Wir haben verschiedene politische Regimes enthalten und viele Paradoxien des Lebens. Das zeigt sich bei Anna Kalina zum Beispiel darin, sie stammt aus einer jüdisch assimilierten Familie aus der Ostslowakei. Die Nazizeit hat sie in Budapest verbracht und zwar wurde sie in einem Kloster, also in einem katholischen Nonnenkloster in Budapest versteckt. Das ist eigentlich ein Paradoxon und dieser Gegensatz zieht sich immer durch ihr ganzes Leben. Ich würde gern noch einen Abschnitt vorlesen aus den 70er Jahren und zwar wird noch einmal Bezug genommen zu diesen Prothesen. Agnieszki und ihr Mann Jan Kalina, also Lazo Kalina wurde er genannt, wurden dann in den 70er Jahren wieder verfolgt und es kam zu Durchsuchungen und auch merkwürdigen Situationen im Zusammenhang mit dem Staatssicherheitsdienst, also dem STB. Und es gab da eine recht kuriose Situation, die mit einem sehr unschönen Einbruch in ihrer Wohnung in Bratislava zusammenhängt. Und zwar, Als wir an einem Sonntagabend von unserem Häuschen in die Stadtwohnung zurückkehrten, irgendwann im Frühling 1970, fanden wir ein Riesendurcheinander vor. Ein entsetzlicher Einbruch, bei dem uns viele Dinge gestohlen wurden. Das Honorar für eine Übersetzung, auch Goldschmuck, nämlich jene paar schönen Stücke, die meiner Mutter gehört hatten und die Frau Strasserowas Sohn im Preschow in seiner Prothese versteckt hatte. Die Schubladen im Wohnzimmer waren herausgerissen, der Boden mit Papieren, Briefen und Fotos übersät. Wir ekelten uns beinahe vor unserer eigenen Wohnung, so unangenehm war das Gefühl, dass Fremde hier eingedrungen und alles durchwühlt und betatscht hatten. Lazzo bemerkte, dass aus seinem Arbeitszimmer nichts verschwunden war. Es hatte sogar den Anschein, als wären sie gar nicht in seinem Zimmer gewesen. Wir riefen sogleich die Polizei, ein Protokoll wurde verfasst. Dann wurde ich noch von der Polizei vorgeladen. Sie zeigte mir irgendwelche Ringe, ob das meine seien. Sie wollten wissen, angeblich für die Einbruchsermittlungen, ob ich Feinde hatte. Das fand ich lächerlich. Also sagte ich, der Regisseur Pavel Bielik habe mich zwar nicht sehr in sein Herz geschlossen, doch könnte ich mir schwer vorstellen, dass er deshalb bei uns einbrechen würde. Natürlich, sie fanden nichts heraus. Und wir fragten uns, war das der STB, war er es nicht? War es eine vertuschte Hausdurchsuchung? Dann sagten wir uns, dass die Polizei uns doch kaum das Geld und das ganze Gold gestohlen hätte. Ein Jahr darauf fanden wir die Wanze in der Wohnung. Da wurde uns klar, dass sie bei diesem Einbruch montiert wurde. Die Frage Janas danach, wie habt ihr die Abhöranlage entdeckt? Antwort Agnes Kalinas, im Keller lag seit langem eine schöne alte Jugendstillampe. Lazzos Mama hatte sie aus Preschow zu uns geschleppt, aber Lazzo fand sie zunächst altmodisch. Nun wollten wir sie im Vorzimmer aufhängen. Wir baten Theo Münz um Hilfe, er montierte sie perfekt. Dann setzten wir uns in Lazzos Zimmer, um den Handwerker zu bewirten, wie es sich eben gehört. Wir boten ihm Kaffee an und redeten noch ein wenig über die Lampe. Da klingelte es an der Tür. Lazzo ging hin, schaute durch das Guckloch an der Wohnungstür und verließ die Wohnung, ohne uns etwas zu sagen. Ich muss noch vorausschicken, dass wir uns nach unserer einwöchigen Immigration sehr gut mit den Nachbarn angefreundet hatten, die genau unter uns im ersten Stock wohnten, mit Oberstleutnant Maroslav Schmidtke und seiner Frau Anna. Er war der Sohn von Karol Schmidtke, einem Vorkriegsfunktionär der Kommunistischen Partei und dem ersten Vorsitzenden des slowakischen Nationalrats nach dem Krieg, der unter seltsamen Umständen in der Zeit des Slansky-Prozesses gestorben war. Julia, also ihre Tochter, war mit ihren beiden Jungen befreundet, großen Bewunderern der amerikanischen Musik. Während ich nun mit Theo beim Kaffee saß, kam Lazzo nach einer Weile zurück, ganz außer sich. Er hatte Wladimir mitgebracht, den älteren Sohn der Schmidtkes, und begann zu telefonieren. Es stellte sich heraus, dass die alte Dame Valeria Schmidtke, die Heldenwitwe, wie wir sie nannten, ihren Enkeln ein Radio geschenkt hatte und Wladimir einen Bekannten vom Rundfunk um Hilfe gebeten hatte, weil er auf dem Apparat Ultrakurzwellen empfangen wollte, um westliche Musik zu hören. Als sie bei den Schmidtkes mit dem Radio hantierten, fingen sie ein Gespräch auf und machten sich über das dumme Hörspiel lustig, bei dem andauernd von irgendwelchen Lampen die Rede war. Da rief Anna Schmidtke, dass das doch kein Hörspiel sei. Man höre ja die Stimme von Agli, also von Agnes. Die kenne sie doch. Dieser Techniker war bei der Suche nach den Frequenzen zufällig auf die Abhöranlage in unserer Wohnung gestoßen. Wladimir war zu uns ins vierte Stockwerk geeilt, hatte geläutet und Lazzo aufgefordert, mit hinunterzugehen, und Lazzo hörte unten, wie ich mich mit Theo unterhielt. Wir haben also wieder so ein Beispiel von eigentlich Tragik, eigentlich ziemlich ernsten Vorfällen, aber auch sehr viel Komik zugleich. Und ich denke, das hat Agnes eigentlich das Leben gerettet und ihrem Mann über lange Zeit hinaus auch. Ich würde eigentlich noch ein paar Fragen an Jana stellen. Vielleicht haben Sie auch noch Fragen. Also meine erste Frage wäre generell erstmal, was mich verblüfft hat an diesem Buch. Wir haben viele diese tragischen Geschichten, alle, die man sich vorstellen kann. Aber Agnes Kalina wirkt nie traumatisiert, sie wirkt nie sentimental. Das ist der Unterschied zu vielen anderen Lebensgeschichten ähnlicher Art. Wie hat sie das gemacht? Was für eine Frau war sie, dass sie das geschafft und überlebt hat?
Ja mám na túto otázku odpoveď, ale je to presne tak, ako povedala Andrea. Párkrát sa mi stalo v tom rozprávaní, že sme sa toho aj priamo dotkli. Ona napríklad, keď sa vrátila z vojny, a teda z front, keď skončil front a ona sa vrátila v podstate z vyhnanstva z Budapešti do Prešova, do svojho mesta, kde predtým mala celú rodinu. A to mesto bolo, dozvedela sa, že jej rodičia hneď na začiatku vojny zomreli v Osvienčime. Dozvedela sa, kto všetko z tej rodiny v podstate nežije. Tak hovorila, že keď zatvorila oči večer, tak jej pochodoval za tými zavretými očami, videla vo vnútornom zraku taký proste pochod ľudí, ktorí odišli, ktorí sa už nevrátia. A povedala si, že aby sa nezbláznila, tak sa rozhodla, že bude smútiť za tromi, štyrmi, za ktorými nemá kto smútiť. Čiže rodičia, ešte nejaký bratranec a presne si to nepamätám. A presne si rozobrala ten húf ľudí, že kto, za kým má kto smútiť, tak na toho ona nikdy nezabudne, ale nebude už, bude to pre ňu uzatvorená skutočnosť.
Ich selber habe keine genaue Antwort auf diese Frage. Ich begreife das auch nicht so ganz, aber es war genauso, wie das Andrea geschildert hat. Wenn Agnes Kalina zurückkam nach Prešov, nach allen diesen Leiden, nach dem Krieg, also nach Prešov, wo sie vorher lebte, ihre Eltern fanden sie nicht mehr. Die sind ermordet worden in Oswiecim. Und genauso auch viele Verwandte. Und da hat sie für sich eine Lösung gefunden. Sie hat mir es so erzählt, sie konnte nicht um alle trauern, die ermordet worden sind. Sie hat sich zu sich gesagt, sie sah das vor den von geschlossenen Augen. Mit geschlossenen Augen hat sie die Personen gesehen, wie sie marschieren. Und sie hat zu sich gesagt, also um alle kann ich nicht trauen. Ich wähle 3 oder 4, die wichtigsten, das heißt die Eltern, einen Cousin oder diejenigen, um die niemand mehr trauern will oder kann, weil niemand da ist. Und um die andere will sie nicht trauen, da würde sie vielleicht verrückt werden. Das war so ihre Art und Weise, damit auszukommen.
Agneša mala hrozne rada život, mala veľmi rada ľudí, udržiavala si vzťahy s ľuďmi a aj mi raz povedala, všimla si si, ja nikoho nepustím. Čiže aj keď sa ľudia od nej vzdialili cez 2 svetadeli, tak ona s nimi udržiavala kontakt. A okrem toho, ona nikdy nikoho neznenávidela, ale mala, tie jej osudy sa pretavili do občianskeho postoja. Ona jednoducho veľmi presne rozlišovala, keď sa na Slovensku začali dvíhať také fašistické hlasy, nacionalistické, tak sa voči tomu vždy veľmi silno vyhradila. A nikdy nestávala ale do popredia svoj osud. Veľmi presne sa, napríklad mala taký príbeh, že nedokázala vojsť do kostola v Prešove, pred ktorým rečnil Tiso, prezident fašistickej vojnovej republiky, ale hoci mala rada katolícky obrad, ako židovka si obľúbila formalizmus katolícky. Mala pár takých momentov, že aj prominentom toho režimu povedala do očí, čo si o tom myslí, ale ona na nich ľudsky nezaneverela. Bolo to pre mňa až nepochopiteľné. Myslím, že by som sama nebola niečo takého schopná a ohromne som ju za to obdivovala.
Agneša mochte Leute. Sie hatte Leute lieb gehabt. Sie hat niemanden gehasst oder sie war einfach sehr freundlich. Und wenn sie neue Bekannte hatte, sie hat zu mir gesagt, hast du bemerkt, ich lasse keinen los. Das heißt, wenn jemand auch 2 Kontinente weiter war, sie hat mit ihm immer Kontakt gehalten und sie blieb immer im Kontakt. Sie wollte niemanden loslassen in dem guten Sinne des Wortes. Wo sich aber Stimmen dann erhoben in der Slowakei, so faschistische Einstimmungen oder Äußerungen, da war sie immer sehr feinfühlig. Sie hat das sehr früh erkannt und sie war immer dagegen und hat ihre Stimme dagegen erhoben. Zum Beispiel in Pressshow, da sagte sie zu mir, ich konnte nie in die katholische Kirche in Pressshow reinkommen, obwohl ich eigentlich diese Zeremonie der katholischen Kirche auch mag. Ich bin damit vertraut geworden, mit diesen offiziellen Zeremonien. Aber da Tiso vor dieser Kirche, der Präsident des faschistischen Staaten, eine Rede gehalten hat, hat sie nie in diese Kirche eintreten können. Wollen wir noch ans Publikum das Wort geben? Oder möchtest du, Andrea, noch etwas hinzufügen?
Ich denke, die Zeit ist eigentlich schon, also wir könnten wahrscheinlich noch einen halben Tag hier sitzen. Ich habe auch noch Fragen. Ich denke, dass einige Fragen auch im Zusammenhang mit dem nächsten Buch noch gefragt werden können, denn das knüpft eigentlich an das, was gerade gesagt wurde, dass Agnes niemanden aus den Augen verliert. Und ich denke, das geht Jana Jordanjowa auch so, wie sie in dem Buch zeigt, dass jetzt gleich vorgestellt wird.
Ich füge nur hinzu, Jana sagte selber, sie persönlich könnte vielleicht nicht so großzügig sein und so lieb zu Leuten und so viel Energie für Leute haben, wie Agnes Kalina nach allem, was sie durchlebte, immer beibehielt. Und jetzt kommen wir vielleicht, wenn Sie nicht ganz dringende Fragen jetzt haben, zu dem zweiten Buch, das wir auf dieser Buchmesse promovieren. Das ist eine unerledigte Angelegenheit. Danke, Andrea, eine ausgezeichnete Übersetzerin, die außerdem Jana Beňová und viele slowakische Autoren übersetzt hat und zusammen mit Simon Gruber dieses Buch übersetzt hat. Und jetzt kommt auch Ines Schebesta zu uns. Genauso eine ausgezeichnete Übersetzerin von Pavol Ranko und anderen slowakischen Autoren. Und sie ist die Übersetzerin von diesem Buch, eine unerledigte Angelegenheit. Natürlich sind die Bücher auch hier zu bekommen und Sie sind auch gerne eingeladen. Sie können sie sich signieren lassen. Und Ines hat dieses Buch ausgewählt, aber vorher würde ich doch, bevor Ines anfängt, an Jana Juranjowa das Wort geben, dass sie vielleicht die Verknüpfung zwischen diesen beiden Büchern erklärt.
Keď vznikla táto knižka Mojich 7 životov, veľmi dlho mi to rezonovalo v hlave. Je tam veľmi veľa takých mikrorománov, príbehov ľudí a mnohé z nich som pociťovala, ako keby to boli ľudia už z mojej rodiny. Ale špeciálne jeden osud staršej sesternice Agneši Kalinovej, ktorú zastrelili nemeckí vojaci pri odchode frontu cez Maďarsko, mi ostal taký ako nedopovedaný a bolo mi veľmi ľúto, že sa vlastne tou smrťou vytratil z tej knihy.
Als das Buch Meine sieben Leben zu Ende geschrieben war, ist noch sehr viel übrig geblieben. Da sind wirklich sehr viele Schicksale und das sind eigentlich kleine Miniromane von vielen Personen in diesem Gesprächsbuch. Und ich hatte das immer irgendwie aufbewahrt und vor allem ein Schicksal, und zwar das Schicksal der Cousine von Agnes Kalina, die in Ungarn ermordet wurde, wo die Front dann ging. Dieses Schicksal hat in mich sehr resoniert. Und es tat mir leid, dass nicht viel über diese Cousine in diesem Buch erwähnt wurde. So habe ich mich entschlossen, ein originelles Buch über diese Frau zu schreiben.
Keď som to hovorila Agneši, že mi ten osud tak ostáva v hlave a že vlastne by som o nej veľmi rada napísala knihu, tak mi povedala, a vieš ty, že existuje jej portrét v Amerike? Že majú ako príbuzný jej portrét, ktorý sa tam dostal emigráciou jej matky za jej bratom, ktorí vojnu prežili. A zariadila, že mi tá rodina poslala ten portrét, krásny portrét slavného maďarského maliara z toho obdobia, na ktorom je uhrančivá ženská tvár, mladá, krásna židovská tvár. Tak sa mi potom vlastne nejako, ma to inšpirovalo k príbehu strateného obrazu, o ktorom vlastne tá knižka potom aj je táto.
Ich habe zu Agnesha gesagt, also das bleibt mir immer im Kopf, diese Cousine. Und Agnesha sagte zu mir, und weißt du, es gibt doch ein Bildnis, ein Porträt von ihr. Das Bild ist jetzt in Amerika. Das hat ihre Mutter dann mitgebracht nach Amerika. Und Agnesha hat dieses Bild zurückschicken lassen an Jana. Jana hat dieses Bild bekommen und plötzlich stand sie vor einem Bild, vor einem Porträt einer jungen Frau mit schwarzen Augen, dunklen Haaren, so eine sehr schöne und imposante junge jüdische Frau, und sie war so, ihr Blick war sehr, sehr stark und tief, und plötzlich hatte Jana schon gewusst, dass sie eine Geschichte eines vergessenen oder verlorenen Bildes schreiben wir über diese Frau.
Keďže pochádzam zo západného Slovenska, na tom území bolo počas Prvej republiky a predtým veľmi veľa židovských osadníkov, ale tí ľudia sa stratili. Na samotnej dedine, odkiaľ sú moji starí rodičia, je židovský cintorín už zničený. A obálka tej knihy toho slovenského vydania má, je na obálke, je teda jeden pomník z toho strateného cintorína. Za tým obrazom tej židovskej mladej ženy je aj tá stratenosť tých osudov a ten vyprázdnený priestor ľudský, kultúrny, spoločenský, akýkoľvek, vzdelanostný, určite veľmi priestor, ktorý zostal po židovskom obyvateľstve, ktoré vlastne už na Slovensku je veľmi zdecimované.
Diese Leute, die in der Slowakei, es lebten mehrere Juden in der Slowakei, die sind aber plötzlich verloren geworden, die waren nicht da. Und in der Westslowakei, wo ich auch herkomme, in der Ortschaft, wo ich also geboren wurde, da gibt es einen Friedhof. Und es gibt viele Friedhöfe dieser Art, das sind jüdische Friedhöfe, die leider nicht mehr gepflegt werden. Die sind alt und verwüstet. Und auch auf diesem Umschlag der slowakischen Ausgabe ist ein Grabstein von so einem verwüsteten jüdischen Friedhof. Und das ist auch so ein Bild dafür, wie das alles irgendwie aus unserem Leben verschwand, weil zurzeit leben in der Slowakei nur eigentlich ganz wenige Juden.
Takže už len v stručnosti ten obraz židovskej ženy, ktorý sa nájde na povale starého domu, mi poslúžil ukázať trošku na to, ako žijú ľudia na Slovensku, na dedine, v meste, a akým spôsobom sme zabudli na to, na čom vlastne stojíme, na akej pôde, čo je pod ňou, aké tie kosti ľudí sú alebo nie sú pod ňou, a ako možno nie sme aj preto schopní prijať ľudí, ktorí teraz potrebujú tú pomoc, že to Slovensko je také zadubené v tomto.
Und so habe ich diese Geschichte konzipiert, also ein altes Bild wird gefunden in einem Dorf, und diese Leute in den Dörfern, die leben auch so seltsam, die vergessen gern, was passiert ist. Und ich wollte eben zeigen, dass unser Boden, wo wir leben, versteckt entweder auch die Knochen oder auch nicht. Aber alles, was da gewesen ist, darf nicht vergessen werden, so wie das in der Slowakei beliebt geschieht. Und vielleicht auch deswegen sind wir so gegenüber der Welle der Immigranten von heute, weil die Slowakei diese Gefühle immer irgendwie hat. Und das alles wollte ich auch, diese Dorfstimmung oder die Manieren der Leute, die so in kleineren Ortschaften leben, ihre Lebensweise, das alles wollte ich schildern anhand dieses Bildes.
Takže teraz úryvok po slovensky a potom už dám slovo Ines.
Nun möchte ich einige Sätze auf Slowakisch vorlesen und dann bekommt das Wort die Übersetzerin Ines Šebesta.
Otec prostred povali. Panty sú trochu zhrdzavené, škrípu, ale keď nimi pomykám, podarí sa mi ho otvoriť. Nadvihnem veko. Na prvý pohľad vyzerá, že je kufor prázdny. Vnútri akási plachtička a v niečo si zabalené. Doska? Vyberiem obdĺžnik len o málo väčší než vnútro kufra a odbalím textíliu. Ženská tvár s tmavými očami a tmavými vlasmi. Olejomalba v masívnom ráme. Vytiahnem obraz opatrne z kufra a zadívam sa naň. Bojím sa ho len tak položiť na podlahu povaly, opriem ho o stenu. Tvár s tmavými očami sa díva kamsi bokom. S tmavým pozadím obrazu splýva tmavý odev ženy i čiernohnedé nahladko učesané vlasy, ktoré padajú v jemnej vlne na plecia. Neusmieva sa, nie je zamyslená, jednoducho len je. Výraz jej tváre nie je nejako zvlášť oduševnený, skôr trochu znudený, ako by už dlho sedela modelom a otravovalo ju to. Na zadnej strane je šifra maliara a rok 1927.
Ich ziehe den Koffer in die Mitte des Dachbodens. Die Scharniere sind eingerostet. Ich zerre eine Weile daran herum, ehe sie knirschend nachgeben. Ich hebe den Deckel an. Im ersten Moment wirkt es, als sei der Koffer leer. Doch dann erkenne ich am Boden ein Tuch, in das irgendetwas Flaches eingeschlagen ist. Eine Tafel? Der rechteckige Gegenstand ist fast genauso groß wie der Koffer. Ich hebe ihn etwas hoch und wickele ihn aus. Das Gesicht einer Frau mit dunklen Augen und dunklen Haaren. Ein Ölgemälde in einem massiven Rahmen. Ich hole das Bild vorsichtig aus dem Koffer und betrachte es. Da ich es nicht einfach so auf den Boden legen will, lehne ich es an die Wand. Das Gesicht mit den dunklen Augen schaut irgendwo zur Seite. Die Frau trägt ein dunkles Kleid, das genau wie ihr in weichen Wellen auf die Schultern fallendes dunkelbraunes Haar mit dem dunklen Bildhintergrund verschmilzt. Sie lächelt nicht, ihr Blick ist auch nicht gedankenverloren. Sie schaut einfach vor sich hin. Sie strahlt keine Begeisterung aus, eher etwas Langeweile, als sitze sie schon recht lange Modell und sei der Sache überdrüssig. Auf der Rückseite des Bildes stehen das Signum des Malers und die Jahreszahl, 1927. Ich halte das Gemälde noch einmal so, dass ich das Gesicht eingehend betrachten kann. Als ich das Bild zurück in den Koffer legen will, habe ich plötzlich kein Vertrauen mehr in meine Hände. Was, wenn ich den Rahmen beschädige? Ich werde es am besten wieder an die Wand lehnen und dort stehen lassen. Ich richte mich auf und betrachte es von oben und dann noch einmal von der Seite. Ein Bild. Das Gesicht einer Frau. Düster, unbekannt. Das ist alles. Was hat es damit auf sich? Die Erzählerin dieses Buches ist Sita. Sita ist eine Frau, die in fortgeschrittenerem Alter mit ihrem Mann aufs Dorf ziehen wollte, aus Bratislava, aus der Stadt. Sie hat mit ihrem Mann gemeinsam ein Haus auf dem Dorf ausgesucht, aber ganz plötzlich ist ihr Mann dann an einem Herzinfarkt verstorben. Und so ist aus der Ehefrau Sita eine allein aufs Dorf ziehende Dame geworden, die natürlich im dörflichen Mikrokosmos sich erstmal zurechtfinden muss. Und das Buch handelt von Sitas Ankommen im Dorf und von ihren Beziehungen, die sie dort mit ihrem Umfeld eingeht. Um es vorwegzunehmen, die intensivste Beziehung, die sie die ganze Zeit während der Handlung dieses Buches im Dorf eingeht, das ist die Beziehung zu einer dreibeinigen Katze. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass Sita unfähig wäre, aber sie werden vielleicht aus dem nächsten kleinen Ausschnitt, den ich noch lesen möchte, wo auch weiterhin das Gemälde eine natürlich entscheidende Rolle spielt, vielleicht noch etwas mehr über Sita, die Protagonistin, erfahren. Ich werde auch heute Abend die dunklen Konturen des Porträts dieser Unbekannten vor mir sehen werde. Vielleicht werden sich diese dunklen Augen gar in meine verworrenen Träume schmuggeln. Ich rufe mir das Porträt der Unbekannten ins Gedächtnis und versuche mir vorzustellen, wie sie sich wohl den Händen des Malers anvertraut haben mag. Vielleicht achtete sie ja gar nicht auf sie, sondern unterhielt sich mit dem Meister über alles Mögliche. Vielleicht träumte sie auch vor sich hin und ließ ihn einfach seine Arbeit machen. Langweilte es sie? War der Maler ihr Mann? Ihr Partner? Meines Wissens wurde weder ich noch sonst jemand aus meiner Familie je von irgendjemandem porträtiert. Und mir ist bis zum heutigen Tag so etwas noch nicht einmal ansatzweise in den Sinn gekommen. Dafür besitze ich Fotos in Hülle und Fülle. Mir fällt unser Hochzeitsfoto ein. In meiner Erinnerung wirkt es wie eine Reklame für künstliches Glück, so schön artig und retromäßig. Es liegt sicher irgendwo zwischen den anderen Bildern, doch im Moment ist es für mich undenkbar, es aus dieser Menge von Alben und Fotokartons herauszusuchen, die ich mit hergebracht habe. Wenn jemand aus der Familie gestorben war, konnte ich mir kurz nach dessen Tod nie Fotos von ihm ansehen. Erst wenn die Zeit gekommen sein wird, in der ich die Bilder meines Mannes anschauen kann, werde ich wissen, dass ich das Schlimmste überstanden habe und dass es überhaupt nicht gut ist. Denn wird mir dadurch nicht bewusst werden, wen ich alles schon verloren und vergessen habe? Ich werde mich anhand der Fotos an ihn wie durch einen Abstand schaffenden, schonenden Filter erinnern. Er wird verschwinden, wie er als lebendiger Mensch war. Alle zur selben Zeit aufgenommenen Hochzeitsbilder ähneln einander, genau wie die Paare, die darauf abgebildet sind. Die Nachkommen belächeln leise die Ernsthaftigkeit, welche ihre Vorfahren auf den Fotos zur Schau tragen. Sind die Vorfahren am Leben, wird über sie geschmunzelt. Sind sie tot, bewahrt man in Form der Fotos, so naiv und gestellt sie auch waren, eine matte Erinnerung an sie auf. Ich stelle mir vor, wie sich meine Enkel über die Naivität meiner Jugend amüsieren werden. Ich muss all die Bilder irgendwann einmal ordnen. Nur dieses Foto von der Hochzeit meines Cousins wird definitiv aussortiert. Vielleicht zerreiße ich es ja auch. Ich stehe da zusammengekrümmt in einem langen Abendkleid und habe ein dümmliches Gesicht aufgesetzt. Neben mir ein unbekannter junger Mann in Uniform. In der Hand seine Mütze und etwas weiter oben die sich bereits deutlich abzeichnende Glatze. Obwohl ich mich so gut es geht hinunterbiege, ist er ein ganzes Stück kleiner als ich. Er war die Rache meiner Großmutter, weil ich mir erlaubt hatte, zur Hochzeit ihres Lieblingsenkels ohne Bräutigam erscheinen zu wollen, obwohl ich ihrer Meinung nach bereits im heiratswilligen Alter war. Und so hatte sie mir diesen Berufssoldaten eingepfarrt, dessen Namen ich aus meinem Gedächtnis gestrichen habe. Der Arme. Ich habe ihn die ganze Zeit über ignoriert und damit wohl tief verletzt. Am Ende muss er aufgegeben haben. Er verschwand ohne ein Wort. Hoffentlich habe ich bei ihm nicht ein Trauma fürs ganze Leben ausgelöst. Würde ich ihn heute treffen, könnten wir vielleicht beide herzlich darüber lachen. Vielleicht ist aus ihm ja einer von denen geworden, die später die jungen, frisch eingezogenen Rekruten schikanierten. Doch ich verscheuche diesen Gedanken. Als mein älterer Cousin heiratete, hatte der Jüngere bereits eine Braut und somit war ich praktisch überfällig. Die Großmutter wollte sich keineswegs damit abfinden, dass ich, was Gott verhüten möge, eine alte Jungfer würde und ihr im Dorf Schande bereite. Und ihre Methode, mir auf der Hochzeit diesen kleinwüchsigen Soldaten anzuhängen, funktionierte tatsächlich. Innerhalb einer Woche fand ich so etwas wie einen Freier. Ich hatte ihn im Speisesaal der Schule entdeckt, genauer gesagt eher mich. Ich hatte lediglich nicht mehr solch beharrlichen Widerstand wie sonst geleistet. Am Ende kam ich mit seinem Freund zusammen, meinem späteren Ehemann. Doch die Großmutter erlebte meine Hochzeit nicht mehr. Sie verstarb unerwartet, das heißt, ganz so überraschend kam es nun auch wieder nicht. Sie war mit dem Fahrrad gestürzt. Wie gewöhnlich hatte sie sich zum anderen Ende des Dorfes aufgemacht, um einzukaufen, und dabei muss ihr schwindelig geworden sein. Sie wurde zum Glück nicht überfahren, doch sie brach sich das Hüftgelenk. Im Krankenhaus bekam sie aber ein paar Wochen später eine Lungenentzündung. Wegen ihres Todes musste meine Hochzeit verschoben werden. Und alle musterten mich verstohlen. Nicht, dass sich da schon eine Katastrophe abzeichnete. Schließlich hatten meine beiden Cousins heiraten müssen. Jedenfalls wurde das damals so gehandhabt. Ihre Frauen versteckten die Bäuche hinter weiten Brautkleidern und üppigen Brautsträußen. Die Großmutter scheuchte beide zur Statue der Jungfrau Maria, um sie segnen zu lassen, wie das bei Bräuten, die Jungfrauen zu sein hatten, üblich war. Beide hatten die Augen verdreht und sich mit säuerlicher Miene gefügt. Mir begann kein Bauch zu wachsen und so fingen alle an zu grübeln, ob ich überhaupt fruchtbar sei. Dem Dorf kann man nicht entrinnen. Dieses Buch, was übrigens 2013 auf Slowakisch erschienen ist und 2014 für den slowakischen Literaturpreis Anna Soft nominiert war, von Anfang an begeistert durch seine Vielschichtigkeit. Sie haben eben schon aus dem kurzen Abschnitt entnehmen können, dass verschiedene Themen angesprochen, angerissen werden, die nicht unbedingt mit dem Ölgemälde zusammenhängen, sondern mit dem Leben in der Slowakei, auf dem Dorf. Und da Sita eine Städterin ist und natürlich auch noch Kontakt zur Stadt hat, auch mit dem Leben in der Stadt. Es sind aber im Großen diese vielen Gegenüberstellungen, die mich an diesem Buch von Anfang an gefesselt haben. Erstmal natürlich die Gegenüberstellung, dass heute, also das Buch ist ein absolut aktuelles, Sita kommuniziert zum Beispiel per E-Mail, per Facebook, per WhatsApp. Sie ist also mit den neuesten Technologien vertraut und nutzt diese auch. Und nebenher werden ständig Ausflüge in die Vergangenheit gemacht im Rahmen der Nachforschungen, die sie zu diesem Porträt, was sie auf ihrem Boden gefunden hat, anstellt. In dem Koffer liegen nämlich auch noch ein paar Tagebücher und Briefe und Aufzeichnungen der porträtierten Dame, von der durch diese Aufzeichnungen dann klar wird, dass sie den Namen Edith oder Edita trug. Sita forscht also weiter nach dem Schicksal von Edith versucht im Dorf etwas über sie herauszukriegen. Die Auflösung werde ich hier nicht verraten. Ich kann nur sagen, die Spannung löst sich erst buchstäblich auf den letzten Buchseiten. Und der Leser, der dieses Buch dann liest, sowohl im Slowakischen als auch im Deutschen, wird dann auch durch dieses Porträt belohnt, weil eine Abbildung darin befindet sich im Buch. Und ich danke nochmal der Autorin sehr herzlich und auch dem Visa Verlag, dass es auch bei der Übersetzung durch diese Beziehung und Verbindung von Jana zu den Erben des Fotos, also des Bildes, des Porträts geklappt hat, dass auch in der Übersetzung dieses Bild abgedruckt werden konnte. Ich hatte schon mal gesagt, diese Vielschichtigkeit der Gegenüberstellungen reizt mich an diesem Buch sehr. Die Stadt, das Land, das Heute, das Gestern. Der Nationalismus, Heute und Gestern, weil im Buch gibt es zum Beispiel auch ein kleines Seitenthema, was zwei der Minderheit angehörigen jungen Frauen, das heißt eine Mutter und ihre Tochter betrifft, die im slowakischen Chor mitsingen möchten. Das sind aber Roma und dann gibt es im Buch auch Diskussionen, dürfen die nun mitsingen oder verprellen wir die anderen Chormitglieder? Also ich will sagen, das Thema jüdisch, Verfolgung oder Diskriminierung ist natürlich auch aus der heutigen Zeit nicht wegzudenken. Und Jana schafft das, immer wieder neue kleine Spuren zu legen, dass der Leser vielleicht innehält und nachdenkt. Das hat mich sehr begeistert. Nebenbei muss ich sagen, trotz aller Ernsthaftigkeit dieser Themen, die hier zur Sprache kommen, ist aber auch der Humor nie zu kurz gekommen. Ich habe noch einen kleinen Ausschnitt. Also es ist immer ganz feinsinniger, immer wieder nach ein paar Seiten feinsinniger Humor zu finden, der mich auch sehr gefreut hat. Natürlich macht das auch bei der Arbeit, wenn man an so einem Buch übersetzt, ist großen Spaß. Dieses Buch hat auch noch eine Besonderheit. Die handelnden Personen sind eigentlich Frauen, inklusive der Katze. Weil es heißt zwar, als diese dreibeinige Katze das erste Mal bei Sita auf dem Fensterbrett erscheint, ist das ein Kater, ist das eine Katze? Aber der nächste Satz fängt dann mit sie an. Praktisch wird entschieden, es muss eine Katze sein, weil Männer haben hier nur Nebenrollen in dem Buch. Es ist auch so, dass das große Happy End, also Sita ist ja allein geblieben durch den Tod ihres Mannes, ausbleibt. Und ich möchte die Gelegenheit gleich nutzen, bei Jana mal nachzufragen, ob das, was dahinter steckt. Manchmal ist es ja so, es ist schön, wenn die Leser das Buch wegpacken wollen und denken, ja, die Hauptheldin ist wieder glücklich geworden. Vielleicht ist sie auf eine andere Art glücklich geworden. Was hat Jana damit bezweckt? Der Hintergrund meiner Frage ist, dass Jana in der Slowakei als Mitbegründerin der feministischen Frauenbewegung gilt. Sie hat 1993 Aspekt mitbegründet. Das ist die erste feministische Frauenorganisation der Slowakei. Also Jana, Happy End, ja oder nein? Ist es ein Happy End für dich oder warum ist es so ausgegangen, das Buch?
Endy nemám rada. Podľa mňa happy endy sa môžu stať a potom odstať v živote a život plynie a happy endy nie sú nejako veľmi významné.
Ich mag keine Happy Ends. Ich glaube, die Happy Ends können kommen, vorkommen oder dann sind sie auch gleich weg und alles ist verlöscht. Und für mich sind Happy Ends überhaupt nicht von Bedeutung.
Riadím sa heslom Virginie Woolf, že ženy nemajú vlasť a v celku mi to pomáha v terajšej situácii našej úžasnej V4 a strednej Európy, ktorá sa správa tak, ako sa správa, všetci vieme. Čiže súvisí to aj s tou ženskou postavou, že vlastne je to vlastne potom výhoda, že ženy môžu byť trošku viac na okraji a pozorovať aj ironicky, aj inak to dianie a nemusia byť v tom zainteresované priamo, alebo nemusia sa stotožňovať s tým, čo sa deje bez toho, že by sa im to páčilo.
Ich mag die Parole von Virginia Woolf, Frauen haben keine Heimat. Und ich richte mich eigentlich daran und es hat mir auch gut geholfen im Leben, weil von Frauen wird auch nicht erwartet, dass sie viel ins Geschehen eingreifen oder jetzt zum Beispiel das Geschehen und das alles, was in Mitteleuropa und in den Ländern von Visegrad 4 passiert, begeistert mich schon überhaupt nicht. Und da sind die Frauen eigentlich ein bisschen abseits, sie stehen abseits und können alles gut bewerten oder auch ironisch oder mit Witz kommentieren und einfach zuschauen. Und das ist die Rolle, die meistens den Frauen auch übrig bleibt.
Takže aj táto žena neznežňuje to okolie, ale ho pozoruje, môže sa z neho smiať, keď už nemá tú moc, aby ho mohla zmeniť.
Diese Frau macht die Umgebung, wo sie lebt, auch nicht besser oder niedlicher, weil sie auch keine Macht dazu hat. Aber sie kann lachen und ironisch werden oder Witze machen über die Situation, die da herrscht und die sie leider auch nicht ändern kann.
Ja, danke. Aber es gibt natürlich auch kleine Happy Ends in dem Buch. Zum Beispiel, um nochmal auf die beiden Roma-Frauen zurückzukommen, das möchte ich vorwegnehmen. Das geht schon mal gut aus, sie dürfen im Chor singen. Und die Chormitglieder haben dann beschlossen, ja, die Kleine hat ja eine ganz wirklich gute Stimme und vielleicht kriegen wir auch ein paar Fördermittel, wenn wir ein paar Minderheiten bei uns mit im Chor singen lassen. Also ich will sagen, das sind alles menschliche Dinge, die nachvollziehbar sind und die uns, ich sag mal, das Leben auf dem Land auch ja, verständlicher machen, weil was funktioniert automatisch? Es muss sich alles irgendwie doch erkämpft werden. Eine Protagonistin des Buches, also von Sita habe ich gesprochen, eine große Rolle spielt auch ihre ehemalige Freundin, das ist die Sonja, eine Chorleiterin, die dann auf dem Dorf einen Chor einrichtet. Auch hier ist wieder ein Seitenstrang, der mich sehr beeindruckt hat, zum Beispiel wenn das Chorsingen, dieses Geheimnisvolle, wenn man aus verschiedenen Menschenstimmen ein neues Instrument bildet, was es nie wieder auf der Welt geben wird, weil es einmalig ist. Also wenn das beschrieben wird von Jana, das Buch hat eine Magie, die auf den Seiten immer wieder zu finden ist und die sich immer wieder neu entwickelt und mich sehr beeindruckt hat. Sind von Ihrer Seite jetzt noch Fragen vielleicht zum Buch von Jana Juranova? Der Titel »Eine unerledigte Angelegenheit« hat natürlich auch mit dem Gemälde zu tun, weil Sita, die Autorin, Protagonistin, empfindet dieses Bild in ihrem Haus als einen Auftrag. Sie weiß nicht, von wem sie den erhalten hat, als einen Auftrag, jetzt jemanden zu finden, zu dem dieses Bild gehört. Und für sie ist es wie eine unerledigte Angelegenheit. Vielleicht haben Sie jetzt noch irgendwie eine Frage, die jetzt im Gespräch vielleicht aufgetaucht ist, die Sie an die Autorin noch stellen möchten?
Ja, oder vielleicht auch zu dem Buch Meine sieben Leben.
Genau.
Es ist etwas ja ganz anderes, diese zwei Bücher. Trotzdem hängen sie zusammen und das alles ist Jana Juranova passiert eben dadurch und dieses Buch ist auch entstanden, eine unerledigte Angelegenheit, weil sie Gespräche mit Agnes Kalina geführt hat. Bitte, Sie sind dran, wertes Publikum.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.